Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Mit einem Plädoyer für Demokratie und gegen Extremismus ist Bundespräsident Gauck in seiner Amtszeit gestartet. In seiner Antrittsrede vor Bundestag und Bundesrat betonte Gauck den Wert der Freiheit. Sie sei notwendige Bedingung für Gerechtigkeit. Umgekehrt sei Gerechtigkeit unerlässlich für die Bewahrung der Freiheit. Gauck warb für eine offene Gesellschaft und sagte ihren Feinden den Kampf an. Zuvor hatte er den Amtseid abgelegt.
So wahr mir Gott helfe.
Er schwört auf das Originalgrundgesetz, Joachim Gauck, parteiloser Pastor, Ostdeutscher und nun Bundespräsident. In seiner Antrittsrede widmet er sich wieder seinem Lebensthema der Freiheit. Er bekennt sich aber ebenso zur Gerechtigkeit.
Unser Land muss also ein Land sein, das beides verbindet. Freiheit als Bedingung von Gerechtigkeit und Gerechtigkeit als Bedingung dafür, Freiheit und Selbstverwirklichung erlebbar zu machen.
Die Altbundespräsidenten sind gekommen und Gauck schlägt die Brücke von der Vergangenheit zur Zukunft Deutschlands. Er würdigt die friedliche Revolution 89, aber auch zur Verblüffung einiger die Verdienste der 68er-Bewegung bei der Aufarbeitung des Nationalsozialismus.
Trotz aller Irrwege, die sich mit dem Aufbegehren der 68er auch verbunden haben, haben Sie die historische Schuld ins kollektive Bewusstsein gerückt.
Seinem Vorgänger Wulff versichert Gauck, dessen Einladung an eine offene Gesellschaft liege auch ihm am Herzen. Und dann eine deutliche Warnung an, so Gauck, die rechtsextremistischen Verächter der Demokratie.
Euer Hass ist unser Ansporn. Wir lassen unser Land nicht im Stich.
Da applaudiert auch die Linke. Sie hatte Gauck als einzige Partei nicht mitnominiert. Der bittet zum Schluss um Vertrauen, nicht nur in seine Person, sondern auch darum, dass sich Politiker und Bürger gegenseitig vertrauen.
Und davor wiederum bitte ich Sie alle, mutig und immer wieder damit zu beginnen, Vertrauen in sich selbst zu setzen.
Nicht den Ängsten zu folgen, sondern den Mut zu wählen, rät Gauck. Dass dies möglich ist, hätten die Deutschen in ihrer Geschichte ja schon bewiesen. Am Ende applaudieren ihm alle.
Gaucks Antrittsrede wurde parteiübergreifend gelobt, auch von der Linkspartei, die bei der Bundespräsidentenwahl eine eigene Kandidatin gegen Gauck aufgestellt hatte. Die türkische Gemeinde in Deutschland würdigte insbesondere Gaucks Versprechen, sich wie sein Vorgänger Wulff für eine bessere Integration von Menschen ausländischer Herkunft einzusetzen.
Als wenn er es schon tausendmal gemacht hätte. Mit präsidialer Würde absolvierte Joachim Gauck die militärische Ehrenformation vorm Schloss Bellevue. Im Bundestag waren sie da noch ziemlich beeindruckt von seiner Antrittsrede.
Das ist die beste Rede, die ich bislang hier im Deutschen Bundestag gehört habe. Ich kann mich nicht daran erinnern, an jemanden, der mal so klar und deutlich dem Land Mut gemacht hat, aber auch Ziel und Richtung unseres Landes gegeben hat.
Eine Rede, die den Bogen ganz weit aufgemacht hat. Also dieser Bundespräsident will sich wirklich mit der Frage beschäftigen, wie soll unser Land denn aussehen in Zukunft?
Wie Joachim Gaucks Amtsvorgänger die Rede fanden, sagten sie nicht. Die Regierungsparteien aber waren sehr einverstanden.
Joachim Gauck ist ein Mann der Freiheit und jetzt ist er ein Präsident der Freiheit. Und ich glaube, darüber kann sich das gesamte Land freuen.
Was mich angerührt hat, war, dass er seinem Vorgänger gedankt hat und dass er ausdrücklich gesagt hat, das Anliegen von Christian Wulff zur Integration beizutragen, das wird auch ein wichtiges Anliegen seiner Präsidentschaft sein.
Zum Abschluss seiner Rede hatte Gauck Beifall von allen Fraktionen erhalten. Selbst die Linke, die ihn nicht gewählt hatte, zeigte jetzt Sympathien.
Er hat der sozialen Frage eine Aufmerksamkeit gewidmet, wie bisher noch nie in Reden. Das heißt, ich habe so ein bisschen das Gefühl, unsere Kritik diesbezüglich ist bei ihm auch angekommen.
Zustimmung nach Skepsis auch außerhalb des Parlaments. Die türkische Gemeinde begrüßte Gauks Bekenntnis zur Integration.
Ich denke, er wird zu diesen Themenbereichen Zusammenleben, kulturelle Vielfalt, Migration weiter sagen. Und ich bin sehr gespannt und ich freue mich, dass unser Bundespräsident jetzt diese Themen angenommen hat.
Ein Präsident für alle. Auch Familie und Freunde gratulierten Joachim Gauck zum gelungenen Einstand.
In Berlin hat mein Kollege Ulrich Deppendorf die Gauck-Rede verfolgt. Er fasst für Sie seine Eindrücke zusammen.
Das politische Berlin war sich einig wie selten. Es war eine überzeugende Rede, so wie man sie lange nicht mehr im Bundestag gehört hat. Der neue Bundespräsident hat mit seiner ersten Ansprache seinen Kritikern gezeigt, das Thema Freiheit ist sein zentrales Thema, aber es ist die Grundlage für alle anderen Themen wie soziale Gerechtigkeit, Kampf gegen Rechtsextremismus, Integration, ein solidarisches Europa. Da war dann auch die Linke überzeugt. Dieser Präsident will Mut machen für eine lebendige Demokratie in unserem Land, so Joachim Gauck mehrmals heute. Er hat auch schon gezeigt, dass er ein sehr politischer, ein fordernder Präsident werden wird. Es war sein Aufruf für gegenseitiges Vertrauen der Bürger und der politisch Handelnden. Ein Aufruf, die Distanz zwischen Bürgern und Politik wieder zu verringern. Ein Aufruf zur Übernahme von Verantwortung. Hier überall sieht der neue Präsident Nachholbedarf. Es war, so empfanden es viele, die heute Morgen dabei waren, aber auch ein Tag der Versöhnung, der Ruhe und der Reflexion nach all den Aufgeregtheiten der letzten Monate um das Amt des Bundespräsidenten. Aus Berlin zurück zu Marc Bartor.
In den jahrelangen Streit über die Suche nach einem Atommüllendlager kommt Bewegung. Bundesumweltminister Röttgen schlägt vor, die Erkundungsarbeiten am Standort Gorleben vorläufig zu stoppen. Allerdings solle der Betrieb zum Beispiel für Forschungszwecke aufrechterhalten werden. SPD und Grüne haben noch Klärungsbedarf. Atomkraftgegner sprechen von einem Griff in die Trickkiste. Die Regierung wolle sich nur Zeit erkaufen.
Jahrzehntelang ist der Salzstock Gorleben als atomares Endlager erkundet worden. Nun soll das vorerst gestoppt und nach Alternativen gesucht werden. Das bedeutet aber nicht, dass der Standort Gorleben damit als Endlager für hochradioaktiven Müll ausscheidet. Das geht aus einem Papier des Bundesumweltministeriums hervor. Das Ziel ist es,
eine Konsensregelung zwischen Bund und Ländern bei diesem Thema, das über die Jahre so viele Gräben verursacht hatte, zu erreichen.
Wohin mit dem gefährlichen Atommüll? Welcher Standort ist der geeignete? Das soll nun in weiteren Schritten geprüft werden. Bislang wurde nur Gorleben erforscht. Reaktion auf den Vorschlag.
Was wir jetzt machen müssen, ist Kriterien wissenschaftlich untersuchen, dann die Standorte miteinander vergleichen und den besten nehmen wir. Aber weder Gorleben politisch aus dem Spiel nehmen, noch ausschließlich auf Gorleben setzen.
Wir müssen ja ein stabiles Paket schnüren. Ja, soll ja ein Konsens sein, der hält, denn da geht es ja um Atommüll, den wir 100.000 Jahre sicher lagern müssen. Da darf nicht in jeder Legislaturperiode wieder was anderes beschlossen werden.
Umstritten sind noch die Planungen für ein Forschungslabor in Gorleben und das Errichten einer extra Behörde für die Standortauswahl. Mehreren Umweltverbänden geht der Vorstoß des Bundesumweltministers nicht weit genug. Sie halten Gorleben für komplett ungeeignet. SPD und Bündnis 90 Die Grünen haben die Kanzlerin aufgefordert, zu einem Endlagergipfel einzuladen, um gemeinsam zu einer Einigung zu kommen, damit das Gesetz zur Standortauswahl noch vor der Sommerpause verabschiedet werden kann.
Zwei Tage vor der Landtagswahl im Saarland haben mehrere Parteien am Abend die letzte Wahlkampfrunde eingeläutet. Die Neuwahl ist notwendig geworden, nachdem Ministerpräsidentin Kramp-Karrenbauer die sogenannte Jamaika-Koalition aus CDU, FDP und Grünen Anfang Januar aufgekündigt hatte.
Rückendeckung aus Berlin bei der CDU-Abschlusskundgebung in Dillingen. Ministerpräsidentin Kramp-Karrenbauer kämpft mit der Bundeskanzlerin um jede Stimme. CDU und SPD liegen nach Umfragen gleich auf. Eine große Koalition mit der SPD ist beschlossen. Doch wer wird Ministerpräsident im Haushaltsnotlageland?
Es geht um die Zukunft dieses Landes. Es geht um die Frage, ob wir die nächsten 5 Jahre dazu nutzen, um unser Land nach vorne zu bringen. Ob wir die letzten 5 Jahre dazu nutzen, um unsere Existenz auf Dauer zu sichern.
Prominente Unterstützung auch beim Wahlkampf-Endspurt der SPD gestern Abend. Spitzenkandidat Heiko Maas will in der Landesregierung die Führung übernehmen. Ein Wahlkampfthema, der Mindestlohn. Für die CDU ist das Sache der Tarifparteien. Die SPD setzt sich für einen gesetzlichen Mindestlohn auf Bundesebene ein.
Am Sonntag wird auch darüber abgestimmt. Nur eine starke SPD wird den durchsetzen. Jede Stimme für die SPD am kommenden Sonntag ist auch eine Stimme für den gesetzlichen Mindestlohn.
Rein rechnerisch wäre auch eine rot-rote Koalition möglich. Doch Oskar Lafontaine ist bei der SPD abgeblitzt. Sie bezweifelt, dass die Linke den Sparkurs mittragen will. Die Grünen, vor kurzem noch einflussreiche Jamaika-Koalitionspartner, müssen nun um den Wiedereinzug in den Landtag bangen. Die FDP hat nach vielen Affären das Personal ausgetauscht. Trotzdem wird sie es wohl nicht schaffen. Hoffnung dürfen sich dagegen die Piraten machen. Die Chancen stehen gut, dass sie in den Landtag einziehen.
Vor dem Hintergrund anhaltender Gewalt in Syrien hat die Europäische Union die Sanktionen gegen das Land verschärft. Neben Präsident Assad dürfen engste Vertraute nun ebenfalls nicht mehr in die EU einreisen. Mehrere Konten in Europa werden eingefroren. Inzwischen hat auch der UN-Menschenrechtsrat die Gewalt in Syrien scharf verurteilt. In einer Resolution werden weitreichende Verstöße gegen Menschen- und Freiheitsrechte angeprangert. Die USA schicken den Entwicklungsexperten Jim Yong Kim ins Rennen um die Nachfolge von Weltbankchef Robert Solik. Präsident Obama stellte den in Südkorea geborenen Amerikaner heute als Kandidaten vor. Internationale Erfahrungen sammelte der Mediziner als Direktor für AIDS-Bekämpfung bei der Weltgesundheitsorganisation. Seine Nominierung gilt als Signal an die Entwicklungs- und die Schwellenländer. Sie bieten allerdings erstmals auch eigene Kandidaten auf. Ein Porträt des US-Weltbankkandidaten haben wir im Internet auf tagesschau.de zusammengestellt. Nach den Anschlägen in Südfrankreich mit insgesamt 7 Toten ist das Land mit den politischen Folgen beschäftigt, mitten im Präsidentschaftswahlkampf. Die Regierung will jetzt im Eilverfahren neue Antiterrorgesetze verabschieden. Und sie verteidigt die Arbeit der Behörden. Vor allem die Geheimdienste stehen zunehmend in der Kritik, weil die Angriffe nicht verhindert wurden, obwohl der Täter sich im Visier der Dienste befand.
Toulouse heute Morgen. Mehrere tausend Menschen versammeln sich auf dem Platz vor dem Rathaus, um der Opfer des Attentäters zu gedenken. Die Stadt in Südfrankreich steht immer noch unter Schock. Die beste Antwort auf die unbeschreiblichen und schrecklichen Taten ist zu zeigen, dass wir vereint sind. In der großen Moschee von Paris wurde das Freitagsgebet den Gewaltopfern von Toulouse gewidmet. Unterdessen wird der Einsatz der Sicherheitskräfte gestern kontrovers diskutiert. Sie hatten Mohamed Merah nach über 30 Stunden Belagerung seiner Wohnung beim Schusswechsel getötet. Einige Fachleute kritisieren auch die französischen Geheimdienste, die Merah bereits kannten, ihn aber nicht ausreichend beobachtet hätten. Frankreichs Premierminister widerspricht. Es gab keine Anzeichen, die gereicht hätten, Mohamed Merah in Polizeigewahrsam zu nehmen. Dazu bestand kein Recht. Präsident Sarkozy, der gestern angekündigt hatte, künftig die Besuche von terrorverherrlichenden Internetseiten bestrafen zu wollen, bekräftigte heute sein Vorhaben. Das ist ein ernstes Anliegen, ohne Hintergedanken. Wenn es erst nach den Wahlen umgesetzt werden kann, warten wir eben noch 1,5 Monate.
Doch Experten bezweifeln, ob diese Ankündigung wirklich umsetzbar ist. Alle Internetnutzer müssten in Frankreich überprüft werden, um den Besuch terrorverdächtiger Seiten unter Strafe stellen zu können. Sarkozys Wahlkampfschnellschuss, der eine Antwort auf die Verbrechen von Toulouse sein soll, ist noch weit davon entfernt, Wirklichkeit zu werden.
Mehr als 2 Monate nach dem Schiffsunglück der Costa Concordia vor Italien ist die Bergung der Opfer noch immer nicht abgeschlossen. Gestern wurden weitere 5 Leichen entdeckt, die jetzt aus dem Wrack herausgeholt werden. Damit steigt die Zahl der Toten auf 30. Inzwischen wurde ein 10. deutsches Opfer identifiziert. 2 Menschen werden noch vermisst. Aus dem Wrack der Costa Concordia soll noch heute das letzte Schweröl abgepumpt werden. Damit ist nach Angaben der italienischen Behörden die Gefahr einer größeren Umweltkatastrophe gebannt. In Mal werden zur Stunde die Grimme-Preise verliehen. Sie gelten als eine der wichtigsten Fernsehauszeichnungen in Deutschland. Fast alle Preise gehen an Produktionen öffentlich-rechtlicher Sender.
Der Tatortreiniger Bjarne Mädel, mal ohne Schwamm und Putzmittel im Anschlag. Für seine skurrile Rolle strich er den Grimme-Preis für beste Fernsehunterhaltung ein. Das Comedy-Experiment des NDR von Regisseur Arne Feldhusen schaffte es unter die Preisträger. Gute Chancen, vom Nachtprogramm ins Abendprogramm aufzusteigen.
Aber insgesamt macht es ihm Freude.
Naja, Freude. Meine Arbeit fängt da an, wo sich andere Leute vor Entsetzen übergeben. Aha.
Schauspielerin Hannelore Hoger freute sich über die Ehrung ihres Lebenswerks. Es ist nicht ihr erster Grimme-Preis. Das gilt auch für ihre Kollegin Iris Berben. Hier mit den Filmpartnern Middelberg und Simonicek. Sie bekamen die Trophäen für ein leises Kammerspiel Liebesjahre im ZDF.
Ah, wunderbar.
Das waren jetzt 6 von 46 Preisträgern. Viele, auch ganz junge Talente und Formate, machen neugierig auf gutes Fernsehen.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Samstag, den 24. März.
Hoher Luftdruck bestimmt unser Wetter bis mindestens Mitte nächster Woche. Samstag und Sonntag tauchen im Süden auch mal Quellwolken mit einzelnen Schauern oder Gewittern auf. Aber Montag gibt's wieder fast ungetrübten Sonnenschein. Im Südosten ist es heute noch teilweise wolkig, Schauer gibt es aber kaum noch. Ansonsten verbreitet klar, hier und da bildet sich Nebel. In Küstennähe gebietsweise Hochnebelfelder, die auch morgen zum Teil recht kompakt bleiben. Im übrigen Land verbreitet sonnig, im Süden allerdings Quellwolken, die vor allem über dem Bergland einzelne Schauer oder Gewitter bringen. Schwacher im Bergland sowie an der Nordsee mäßiger Wind aus nördlichen Richtungen. Am Alpenrand heute Nacht -2, an Rhein und Main bis +7 Grad. Dort morgen +20, an den Küsten Temperaturen +10 Grad. Auch am Sonntag im Süden noch einige Quellwolken und örtliche Schauer, sonst nach Auflösung der Hochnebelfelder vielerorts sonnig. Am Montag dann meist Sonne und nur selten ein paar Wolken. Am Dienstag im Nordosten gebietsweise trübe, im übrigen Land wieder viele Stunden Sonnenschein.
Um 23.15 Uhr begrüßt sie Tom Buro in den Tagesthemen. Er zeigt, wie die Rede des Bundespräsidenten bei den Bürgern ankommt und erklärt, warum Israelis und Iraner sich auf einmal mit gegenseitigen Liebeserklärungen übertreffen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.